Zettele. Ganz herzlich Grüße soll ich euch sagen von meiner lieben Frau, die heute gerne mit dabei gewesen wäre, aber die ist heute Morgen in Altensteig im Kindergottesdienst. Da habe ich nicht so ganz perfekt die Termine abgestimmt. Heute Morgen geht es um ein Thema, das wir alle vielleicht in der einen oder anderen Situation im Leben schon erlebt oder erfahren haben. Und ich stelle fest, je älter wir werden, desto mehr können wir uns, jetzt ist es wieder weg, mit der Thematik identifizieren im Sturm des Lebens. Heute Nachmittag soll ja ein bisschen Sturm kommen, so 70, 80 Stundenkilometer. Das ist nicht so schlimm. Ich erinnere mich aber an unseren letzten Sturm, den wir erlebt haben. Am 15. Dezember hat mich Manuel, unser Mitarbeiter in Cebu, angerufen und sagte mir: Harald, es kommt ein Sturm, ein gewaltiger Sturm, und er steuert direkt auf Christ for Asia zu. 270 Stundenkilometer soll er werden und er soll direkt über die Stadt Cebu hinwegziehen. Ich weiß nicht, ob ihr in den Medien gehört habt, die waren ja in den letzten Monaten so von Corona vereinnahmt, dass viele andere Nachrichten irgendwo so zwischendurch gefallen sind. Und ich habe gesagt: Manuel, kauf ein, so viel Reis wie möglich, Lagerkapazitäten da sind, weil ich glaube, wir müssen helfen. Er hat, ich weiß es nicht mehr genau, 10 oder 20 Tonnen Reis eingekauft. Jedenfalls unsere gesamten Lagerkapazitäten waren voll gewesen. Und dann kam der Sturm. Und der Sturm ist direkt über Christ for Asia weggezogen. Wir waren im Auge des Sturms gewesen. Und ich weiß noch, als Manuel, wir hatten noch Handyverbindung, mit dem Handy rauslief und zeigte: unser Pförtnerhaus ist weg, alle Fenster und Türen vom Gästehaus sind rausgerissen, ein Mitarbeiterhaus zerstört, unsere Versammlungshalle, die Hälfte vom Dach weggerissen. Und ich habe gesagt: Herr Jesus, das war doch jetzt wirklich nicht nötig. Ich habe es vielleicht noch ein bisschen anders gesagt, aber das sagt man öffentlich nicht, ne? Ja. Und dann stand ich da und ich konnte es nicht ganz verstehen, warum hat dieser Sturm so mitten in unseren Dienst hineingetroffen. Schadenssumme schätzungsweise so bei knapp 100.000 Euro alleine bei Christ for Asia. Und als wäre es nicht genug, ruft mir Manuel am 24. an, beziehungsweise er hat mir getextet, es ging noch an manchen Stellen, denn sonst war Strom weg, Wasser weg, Kommunikation im Allgemeinen weg. Und er sagte: Harald, wir müssen schnell mit einem Mitarbeiter ins Krankenhaus, schaut nicht gut aus. Und als er dann versuchte, mich über WhatsApp auf den Philippinen morgens um 3:30 anzurufen, wusste ich, das schaut wirklich nicht gut aus. Und so ist Roel, der Mitarbeiter, der mit Regina und Juliet, einer anderen philippinischen Mitarbeiterin, und mir gemeinsam über all die Jahre Christ for Asia aufgebaut hat, am 24. ganz überraschend an einem Herzinfarkt verstorben. Und wenn ich in meiner Bibel so blättere, dann entdecke ich eine ganze Reihe von Sturmgeschichten, die wir finden. Und ich glaube, sie sind nicht aus Versehen da reingeschrieben. Ich glaube, sie stehen drin, weil sie dir und mir sagen wollen, das Leben als Christ ist keine Elementarversicherung, dass nichts mehr passieren kann, sondern wenn du mit Gott unterwegs bist, kann auch dich die eine oder andere Sturmgeschichte erwischen. Da ist die Geschichte von Jona, der im Sturm durch den Fisch gerettet wurde. In den Psalmen, die Propheten, sie sprechen davon, und natürlich im Neuen Testament das Gleichnis von dem weisen Baumeister und die wohl bekannteste Geschichte vom schlafenden Jesus mitten im Sturm. Und der möchte ich heute ein wenig genauer nachgehen. Die Jünger hatten zusammen mit Jesus einen genialen Tag. Es war Erweckungsbotschaft, wo Jesus über das Reich Gottes geredet hatte. Menschen waren begeistert. Die Predigt, sie war inspirierend gewesen. Viele Menschen waren geheilt worden. Und jetzt waren sie auf dem Weg über den See, und ein paar hartnäckige Fans oder Begeisterte, sie sind noch in kleinen Booten gefolgt, so heißt es, Der See, er war spiegelglatt gewesen. So kann man den Tag ausklingen lassen. Für Jesus der ideale Moment für Nickerchen. Und dann, wie aus dem Nichts, trifft sie ein heftiger Sturm. Aber lassen wir den Evangelisten Markus die Geschichte so erzählen, wie er sie erlebt hatte. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot. Ah, da hat schon einer mitgedacht, vielen Dank. Stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Boots auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei stille. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das Ereignis, in das uns Markus hier heute mit hineinnimmt, zeigt mir, dass Stürme so völlig unvorhersehbar sind. Wir lesen: Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Stürme treffen Menschen, die vor Gott weglaufen, so wie Jona. Sie treffen Menschen, die Gott gehorchen, so wie an jenem Abend die Jünger. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich schon manchmal beim Lesen dieser Passage darüber gewundert, weshalb eigentlich diese Jünger diesen Sturm erlebten mussten, obwohl sie doch nichts anderes machten, als Gott zu gehorchen. Ja, sie befanden sich im Zentrum des Willens Gottes und trotzdem drohte ihr Boot unterzugehen. Und heute Morgen möchte ich dir sagen, ja, es kann schon sein, dass dein Lebenssturm die Konsequenz deines Handelns ist. Aber viel öfter sind Stürme in unserem Leben eben nicht die Konsequenz von unserem Handeln, weil Christsein uns nicht von den Stürmen befreit. Denn in der Realität des Lebens sind Stürme nicht eine Frage, ob sie kommen, sondern vielmehr vielleicht, wann sie kommen. Und dann sind wir gefordert, mit ihnen umzugehen. Nachfolge ist wohl die Gewähr zu einem erfüllten, aber nicht zu einem problemlosen Leben. Stürme, sie sind ein Synonym für Negativbotschaften in unser Leben hinein. Zerbrochene Hoffnungen, zerschlagene Herzen, Träume, die vielleicht zu Albträumen werden. Und so stelle ich fest, Stürme haben alle eines gemeinsam. Plötzlich verliere ich die Kontrolle über das, was in meinem Leben geschieht. Plötzlich haben wir es nicht mehr in der Hand. Das haben die Jünger so erlebt und es ist doch auch dein und mein Erleben in den Lebensstürmen. Und so wie den Jüngern stellt auch uns jeder Lebenssturm diese eine Frage: Was ist deine Sicherheit? Worauf kannst du dich wirklich verlassen? Haben wir nicht alle ein wenig von der schwäbischen Mentalität, Ärmel stülpen, anpacken, jetzt in die Hände spucken und los geht's? Die Jünger tun alles, was in ihrer Macht steht. Sie schöpfen das Wasser, sie holen die Segel ein, sie stabilisieren das Boot. Sie denken, wären wir doch bloß daheim geblieben. Sie ärgern sich über Jesus. Sie tun alles, was sie können, um sich zu retten und den Sturm unter Kontrolle zu bringen. Bis sie merken, der Sturm ist stärker als ich. Und was ist der und das ist der Moment, wo Angst und Verzweiflung dann kommen. Es sind solche Momente, wo all die Dinge an die Oberfläche kommen, die sonst irgendwo nur ganz hinten im Hinterkopf in uns schlummern. Und jetzt fällt ihnen ein, Mensch, da ist ja auch Jesus mit im Boot. Entdecken wir uns nicht manchmal so von der Mentalität her auch in den Jüngern wieder? Wir stellen uns der Herausforderung. Wir versuchen, unser Leben in der Kontrolle zu haben. Wir wollen etwas tun. Und das ist auch gar nicht falsch. Aber gerade in unserem Handeln macht die Antwort auf die Frage, wo bin ich im Sturm verankert, einen ganz entscheidenden Unterschied. Bei den Jüngern war es so, sie schreien vor Angst, ihre Hoffnungslosigkeit so mitten in den Sturm hinein und an Jesus hin. Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Vielleicht kennst auch du solche Fragen. Wir stellen sie vielleicht nicht so laut wie die Jünger. Und doch haben sie doch Raum hin und wieder in unseren Köpfen. Gott, kümmerst du dich eigentlich um mich? Gott, ist es dir eigentlich egal, wie es mir geht? Gott, ich kämpfe schon so lange mit dieser Krankheit oder ich kämpfe schon so lange mit dem Mobbing am Arbeitsplatz. Falls du diese Gedankengänge nicht kennst, mir jedenfalls sind sie nicht so fremd. Aber wann fangen denn eigentlich diese Gedanken an, sich in unsere Köpfe hinein einzunisten? Und ich habe für mein Leben entdeckt, wie wichtig es ist, im Sturm zu wissen, Jesus ist mit mir im Boot. Weißt du, David wusste das und deshalb konnte er in dem bekannten 23. Psalm sagen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Oder im Psalm 27 schreibt er uns ins Stammbuch, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Auf gut Deutsch, Gott, wenn du bei mir bist, dann bin ich sicher. Asaf kam im Psalm 73 zu dem Schluss, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, es stimmt, die Stürme sind größer als unsere Kraft, aber Gott, er ist größer als die Stürme. Ich habe es vorhin erzählt, der Sturm hat in Cebu so viel zerstört. Tausende von Familien haben ihre Häuser und alles, was sie hatten, verloren. Und doch ist Gott größer und hat uns als Dienst auch darin zum Segen gebraucht. Und immer wieder erlebe ich, wie Gott mir im Sturm sagt, schau her, Harald, ich bin doch da, ich bin doch an deiner Seite. Und wir durften das so praktisch erleben. Zum einen, wir konnten vorher, ich habe es vorhin gesagt, ich weiß nicht mehr genau, 10 oder 20 Tonnen Reis einkaufen, inzwischen sind es wahrscheinlich über 30 Tonnen, die wir an Bedürftige austeilen konnten. 2000 Hilfspakete, die wir weitergeben konnten mit Lebensmitteln, mit Wurst und anderen Dingen, die wichtig und bedeutungsvoll waren, also Dosenwurst und Fisch, für die Leute, so die nächsten Wochen zu meistern. Wir waren da mit 100 Leuten auf unserem Gelände und plötzlich kein Strom mehr, kein Wasser mehr, nichts mehr. Und wenn du dann dastehst, dann stellst du recht schnell fest, Wasser ist noch dringender wie Strom. Und Manuel ist losgezogen und ist 7 Stunden am Baumarkt angestanden, in der Hoffnung, noch das letzte Stromaggregat zu ergattern. Und da stand er in der Reihe und hat gesagt, Gott, wir brauchen eine Lösung für das Wasser in unserem Compound. Und dann kommt in dieser Zeit eine Mitarbeiterin von dem Laden auf ihn zu und fragt ihn, was er denn braucht. Und dann sagt er, naja, wir sind ein Kinderheim und wir brauchen dringend einen Generator, keinen ganz kleinen, weil unsere Pumpe hat schon 2,5 oder 3 kW, also 5 kW sollte es mindestens haben. Und dann sagt die Verkäuferin, ich glaube, die sind alle verkauft. Aber ich frage mal die Chefin. Und dann ging sie zu ihrer Chefin und dann sagt die Chefin, ja, eigentlich sind alle verkauft, ich habe noch eins, das habe ich aber schon versprochen. Aber wenn dieser Mann das für das Kinderheim braucht, dann soll der das haben. Und es war so, als würde Gott sagen, schau her, ich bin bei euch im Sturm. Und Manuel hat den Generator gekriegt. Und nicht nur den Generator, sondern auch noch Rabatt auf den Generator. Ich hätte 50% mehr zahlt, wie es kostet. Aber es wäre es, als würde Gott sagen, schau her, ich bin bei dir im Sturm. Und dann fuhren wir los mit unseren 7 Autos und haben Hilfstransporte gefahren und haben Leute mit Essen versorgt. Und ein Teil unserer Mitarbeiter war den ganzen Tag unterwegs und die anderen haben sich abends 5 Stunden an den Tankstellen angestellt, um noch Sprit zu tanken, damit wir am nächsten Tag wieder fahren dürfen. Und dann hat es jemand aus der Gemeinde dort mitgekriegt und der hat gesagt, ich kenne jemand, dem gehört eine Tankstelle. Ich frage mal, ob ihr vielleicht abends nach Firmenschluss vorbeikommen könnt und nicht so lange anstehen müsst. Und dann hat sie das gemacht und dann ruft die Tankstellenbesitzerin den Manuel an und sagt, hör zu Manuel, du kannst kommen abends um 11, alle 7 Autos und die Rechnung geht aufs Haus. Und es war wieder so, als würde Gott sagen, schaut her, ich bin doch mit euch im Sturm. Und dann, und auch das möchte ich zur Ehre Gottes sagen, hat uns Gott überwältigt. Wir haben dann natürlich Briefe rausgeschrieben und Flyer gedruckt und alles Mögliche gemacht. Und Weihnachten war bei Regina und mir hauptsächlich Typhoon-Fundraising gewesen. Aber wir konnten so viele Spenden kriegen, dass wir alle Schäden bei Christ for Asia reparieren können. Und darüber hinaus 400 Hütten für Bedürftige aufbauen können. Und in den nächsten 6 Monaten wird unser Team unterwegs sein und Hütten nach Hütten nach Hütten aufbauen. Und ich möchte euch einladen, betet mit uns, weil das haben wir schon beim letzten Sturm erlebt, dass sich viele, viele Leute für Jesus entschieden haben, weil in dieser Zeit der Krise Gott für sie Realität und gegenwärtig wurde. Und ich möchte es auch dir zusprechen. In der Zeit der Krise öffne dein Herz für Gott, halt's ihm hin. Weil er möchte dir begegnen. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ja Harald, ich bin schon seit Jahren mit Gott unterwegs, aber das Leben habe ich mir so anders vorgestellt. Es ist so anders gelaufen, wie ich dachte. Ich wollte eine glückliche Ehe und Familie haben, aber Glück definiere ich anders. Warum all der Mist in meinem Leben? Weißt du, Gott nennt sich Immanuel, Gott mit uns. Anne Frank hat einmal in ihr Tagebuch im KZ hineingeschrieben, die Sonne ist immer da, auch wenn ich sie nicht sehe. Gott ist immer an deiner Seite, lass dir das sagen, auch wenn die Umstände so anders aussehen. Denn der Sturm hat nicht die Autorität, den Charakter Gottes zu definieren. Wo immer dir der Wind ins Gesicht bläst, lass dir nicht einreden, dass du allein bist. Die erste Wahrheit ist, Gott ist immer bei dir. Ich musste mich in der Vorbereitung auf diese Predigt daran erinnern. Da waren 3 Männer, Schadrach, Meschach und Abednego. Sie waren Gott treu gewesen und alles, was sie taten, war Gott treu zu sein. Aber sie waren nicht verschont vor dem Feuerofen. Aber weißt du? Plötzlich war ein Vötter mit im Ofen und ihr kennt die Geschichte. Es hat die Situation komplett verwandelt im ganzen Volk. Daniels Treue zu Gott hat ihm die Löwengrube eingebracht, aber es war einer mit ihm in der Grube, der den Löwen das Maul zugehalten hat. Ich erinnere mich an den allerersten Straßenjungen, den ich zu Jesus führen durfte. Er war gerade mal 16 Jahre alt gewesen. Ich hatte eine Essensausgabe dort am Hafen von Cebu. Das waren ganz die Anfänge von Christ for Asia. Das war 1991 im August gewesen. Ich weiß es noch ziemlich genau. Und ich hatte dort Essen hingebracht und ein philippinischer Freund von uns, der bei uns gewohnt hat, er hat mich übersetzt. Und wir gingen dahin und dann kam ein Junge, er hatte sich in den Finger geschnitten, hatte eine klaffende Wunde, die genäht werden musste. Und ich sagte ihm, hör zu, da sollten wir zum Doktor gehen, das ist zu viel für meinen Hansaplast, das ich dir draufkleben kann. Und er sagte zu mir, lieber verreck ich hier auf der Straße, als dass ich in ein Krankenhaus oder zum Doktor gehe. Er hatte das Vertrauen an das Gute in Menschen komplett verloren. Die Mutter war Prostituierte, der Vater war Alkoholiker. Er ist mit 6 Jahren weggelaufen, hat 10 Jahre auf der Straße irgendwie überlebt, war drogenabhängig, Tuberkulose im Endstadium, wie ich später herausfand. Ich habe gesagt, hör zu, Arnold, du bist schwer krank, du musst ins Krankenhaus. Er hat noch 30 Kilo gewogen. Und er sagte wieder, nein, da werde ich nie hingehen. Ich habe ihn jeden Tag Essen auf die Straße gebracht, habe ihn besucht, habe seine Wunden verbunden, so gut es eben ging. Und dann war er zu schwach, um irgendwo noch auf der Straße es zu meistern. Und er hat erlaubt, dass ich ihn ins Krankenhaus bringe. Ich habe ihn dorthin gebracht. Krankenhäuser waren damals auf den Philippinen schon noch anders. Es war ein spezielles Tuberkulose-Krankenhaus. 20 Leute in einem Saal, vielleicht so groß wie dieser hier. Alle krank. Und ich habe versucht, ihm die Liebe Gottes nahezubringen. Er hat nichts Schönes im Leben erlebt, aber auch gar nichts. Und er konnte diese Liebe lange nicht ergreifen, nicht erfassen. Und ich weiß noch, nach 4 Wochen, wo ich wieder und wieder versucht habe, an einem Abend ist er durchgebrochen zu Jesus. Und es war für mich wahrscheinlich die drastischste Lebensveränderung, die ich erlebt hatte. Bis zu diesem Abend hin war sein höchstes Ziel, so bald wie möglich wieder zurück auf die Straße. Er hat sich gewehrt, im Bett zu schlafen. Er hat unterm Bett geschlafen. Er hat sich gewehrt, sich jemals zu duschen. Aber an diesem Abend hat er gesagt, kannst du mir helfen, dass ich mich duschen kann, weil er alleine nicht mehr richtig stehen konnte? Und ich habe es gemacht. Und ich bin schnell heimgegangen und habe Läuse-Shampoo geholt und habe ihn entlaust. Aber das ist nebensächlich. An diesem Abend hat dieser junge Mann Gott kennengelernt als den Vater, der es gut mit ihm meint. Und er sagte, Harald, darf ich, wenn ich rauskomme, bei euch leben? Und ich habe es ihm versprochen. Es wurde nicht mehr Realität. Der Bettnachbar hat ihm jeden Abend oder jeden Tag ein Kapitel aus dem Johannesevangelium vorgelesen, weil er konnte weder lesen noch schreiben. Und nach ungefähr 4 Wochen ruft mir das Krankenhaus an und sagte, your patient is expired. Ich erinnere mich bis heute daran, weil ich fand es sowas von kalt. Also auf gut Deutsch, dein Patient ist abgelaufen, war die Aussage. Arnold ist verstorben. Die Hoffnung, dass er all das Gute, das Gott für ihn hat, hier auf dieser Welt erleben würde, es hat kein Happy End gegeben. Und als ich dann ins Krankenhaus ging, weil plötzlich musste ich mich dann um Beerdigung und um all das kümmern, und als ich dann ins Krankenhaus ging, um die Dinge zu regeln, sagte der Bettnachbar zu mir, Harald, an den Gott will ich glauben, an den Arnold geglaubt hat. Wer ist dieser Gott? Und ich habe es ihm erzählt und ich habe ihm gefragt, sag mal, warum? Was war denn? Was ist denn so besonders daran gewesen? Er sagt, weißt du, so wie dieser Arnold gestorben ist, ist dieser Gott eine echte Realität. Und ich sage, wie ist er denn gestorben? Und dann sagt er, gestern Abend um 5, er setzte sich auf im Bett, er hat die Hände weit ausgestreckt, er hat laut gerufen, dass es jeder hier im Saal hören konnte, Jesus, ich komme. Und dann fiel er zurück und dann ist er verstorben. Ich glaube, Arnold wusste, er wusste nicht viel. Wisst ihr, er hat keine großen theologischen Verständnisse oder Dinge gehabt, aber er wusste eines, Gott ist da für mich. Und ich weiß natürlich, er ist auf der besten Seite des Lebens, die man sich wünschen kann. Arnold wusste, Gott an seiner Seite, mitten in den Herausforderungen des Lebens. Weißt du, Jesus betet für dich. Jesus kümmert sich um dich. Gott gab sein Bestes. Er war bereit, den Schmerz zu tragen, zuzusehen, wie sein eigener Sohn an einem Kreuz umgebracht wird. Er war bereit, alles zu geben, damit Leben für dich und für mich Realität werden kann. Gott sucht die Versöhnung mit dir und mit mir. Und wenn du in seine Hand einschlägst, so wie Arnold es getan hat, dann darfst du wissen, egal was in deinem Leben passiert ist oder noch passieren wird, er hat dich mit Gott versöhnt. Dein Leben zählt für ihn und du sagst vielleicht, ich bin doch so ein hoffnungsloser Fall. So vieles in meinem Leben ist so anders gelaufen, wie ich dachte, wie ich es mir vorgestellt habe. Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und ich kann dir sagen, er betet für dich und er betet für mich, weil er will, dass du und dass ich, dass wir am Ziel ankommen. Es begegnet mir ab und zu, wenn ich Menschen kurz vor dem Tod begleite, dass Menschen, die ein Leben lang mit Gott unterwegs waren, am Ende ihres Lebens zurückblicken und so manchmal die Frage stellen, war ich gut genug gewesen? Reicht es wirklich hinüber? Wird Gott mir wirklich gnädig sein? Und vielleicht stellst auch du dir diese Frage. Wisst ihr, wir wünschen uns ja, wir würden es ja nie zugeben, aber ganz hinten in unserem Kopf sind immer wieder mal solche Zweifelsfragen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, lass dich nicht von so einer Lüge einfach ins Boxhorn jagen. In Johannes 3, Vers 16 verspricht er dir, dass seine Liebe genug ist, dass er alles gegeben hat. Und wenn du ihm deinen Glauben schenkst, dann gehört dir eine Ewigkeit mit ihm. Arnold hat es so praktisch zum Ausdruck gebracht. Und wenn die Sünde groß ist, dann darfst du wissen, dass die Gnade größer ist. Und wenn du gerade eine Niederlage einstecken musst und denkst, ich bin doch irgend so ein Schlappsack, so ein Versager, so ein, ich weiß nicht, was du von dir denkst, dann lass dir heute Morgen zusprechen, dass Jesus an dich glaubt, weil er deine Zukunft sieht. Er ist es, der Transformation in dein Leben bringt. Er ist es, der unser Denken erneuert. Er ist es, der dich mit Himmelsperspektive beschenkt. Und wir, ich glaube du und ich, wir dürfen ihm einfach unser Herz hinhalten. Ich habe es vorhin erzählt, am Heiligabend ist ja Roel, unser langjähriger Mitarbeiter, an Herzinfarkt verstorben. Roel hatte eine riesige Liebe und Leidenschaft für verlorene Menschen. Er konnte Straßenkindern nachgehen, für die er konnte noch auf neue Chancen hoffen, wo niemand mehr gehofft hat. Er hat den Glauben nie aufgegeben und ich weiß nicht, wie oft er nachts mir angerufen hat und gesagt hat, Harald, willst du mit mir rausgehen? Der und der braucht unsere Hilfe dort und dort. Komm doch mit. Oder wenn mal wieder einer abgehauen ist, hat er gesagt, komm, wir suchen ihn wieder. Und ich habe ihn dann mal gefragt, sag mal Roel, warum hast du denn die Hoffnung noch nie aufgegeben? Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du Harald, ich weiß, aus welchem Sumpf mich die Gnade Gottes gezogen hat. Warum sollte ich das nicht auch einfach für andere glauben? Und ich möchte dir sagen, weißt du, wir denken manchmal, der Sumpf, der ist so ein völlig abgesifftes Leben irgendwo. Ich glaube, der Sumpf ist einfach diese Tatsache. Ein Leben, das Gott nicht kennt, ist Sumpf genug, um zu wissen, dass wenn ich mich dafür entschließe, ist Hölle das Ziel. Und wenn ich mich für das andere entschließe, ist der Himmel meine endgültige Destination. Und lasst uns schauen, was ist passiert, als Jesus in dem Sturm aufsteht. Und dann lesen wir, Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wisst ihr, Das Ziel von Jesus war nicht, die Jünger zu erschrecken oder umzubringen. Nein, es war ein Spiegel, der den Jüngern zeigte, dass ihr Anker noch nicht hält. Und deshalb stellt Jesus den Jüngern und auch uns diese Frage: Warum hast du solche Angst? Und dann sagt er: Hast du immer noch keinen Glauben? Oder mit den Worten: Vertraut ihr Jesus immer noch nicht? Du und ich, wir brauchen einen Anker, ein Fundament, das im Sturm feststeht. Und ich glaube, das ist so wichtig. Weißt du, die Tatsache, dass du Jesus kennst, ich habe es vorhin gesagt, ist keine Elementarversicherung. Auch als Christ muss ich dem Sturm ins Gesicht schauen, mit Enttäuschungen umgehen, eine Lebensherausforderung verarbeiten. Aber ich darf wissen, der Anker hält. Und vielleicht ist ein solcher Anker, Jesus zum Fundament deines Lebens zu machen. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen, dein Leben auf dieses Fundament aufzubauen, zu stellen. Dann lass dich ermutigen, diesen Schritt ganz praktisch heute Morgen zu gehen. Oder du kennst vielleicht Jesus schon viele Jahre, aber du brauchst so eine neue Zuwendung zu ihm, weil dir manches auf dem Weg verloren gegangen ist. Dann lass dich einladen, wieder ganz neu dein Leben bei ihm festzumachen. Dein Vertrauen auf ihn zu werfen. Und wenn du fest mit ihm unterwegs bist, weißt du, ich glaube, es schadet nie, ihm, dem Herrn, unsere Liebe wieder und wieder auszudrücken. Und vielleicht können wir dieses Gebet miteinander sprechen und so ganz bewusst unser Leben festmachen bei ihm. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus am Kreuz starb zur Vergebung meiner Schuld, zur Versöhnung mit dir. Und ich möchte dich bitten, vergib mir meine Schuld und erlöse mich von dem Bösen. Danke, dass deine Liebe mich mit einer Perspektive für die Ewigkeit bei dir beschenkt. Übernimm du die Führung in meinem Leben und hilf mir, dich und meinen Nächsten von ganzem Herzen zu lieben. Amen. Amen. Ich glaube, es ist ein Stein, der ein Fundament legt, auf dem du stehen kannst, auch in den Stürmen dieser Zeit. Ein zweiter solcher Fundamentstein, möchte ich sagen, Stein im Glaubensfundament ist das Wort Gottes. Petrus sagte einmal zu Jesus: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich merke, gerade in diesen Zeiten müssen wir uns immer wieder so diese Frage stellen: Auf welche Worte höre ich? Welche Worte geben mir Orientierung? Welchen Worten verleihe ich Gewicht? Gebe ich Glauben und gebe ich Bedeutung? Im Labyrinth unserer Zeit brauchen wir Orientierung, die über die Tagesnachrichten hinausgehen und auch über unser begrenztes Denken hinausgehen. Du und ich, wir finden Orientierung im Wort Gottes, weil von dort Leben ausgeht. Nach einer Nacht ohne Fische war Petrus der Frust ins Gesicht geschrieben und dann fordert Jesus ihn auf, noch einmal auf den See zu fahren. Menschlich unlogisch. Und doch wissen wir, Petrus hat es getan. Warum? Er sagte: Auf dein Wort hin, war seine Antwort. Ich bin sicher, du kennst den Rest der Geschichte. Weißt du, für mich ist die Bibel kein Gesetzbuch, sondern ein Lebensbuch. Und wenn unsere Herzen weit offen sind, dann kann der Same aufgehen, dann kann der Same Frucht bringen. Und gegen die negativen Worte, die wir vielleicht da und dort gedankt haben oder die auf uns einströmen, kann er wirksam sein. Können wir die heilenden Worte der Bibel setzen? Denn in den Worten von Jesus ist Realität und Leben. Öl, das die Wunden heilt. Brot, das unsere Seelen satt macht. Die Worte Gottes, es sind Lebensworte. Hat nicht Jesus selbst gesagt? Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Jetzt haben wir es irgendwie verschalten, aber das macht nichts. Hier sind wir richtig genau bei der Intimität mit Gott. Nirgendwo beschreibt Jesus diesen Zustand der Vertrautheit in unserer Gottesbeziehung besser als in dem Bild vom Weinstock und den Reben in Johannes 15. Ihr kennt sicherlich diese Geschichte. Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und wir die Reben, dass in einer Abhängigkeit zu ihm die Grundlage für ein erfülltes und fruchtbares Leben liegt. Und wie in jeder anderen Beziehung braucht auch unsere Gottesbeziehung Zeit, Austausch, Ehrlichkeit, damit Vertrautheit wachsen kann. Wo Gott die ultimative Quelle unserer Liebe, unserer Kraft, unserer Verbundenheit ist, wird auch Frucht in und durch unser Leben entstehen, denn wir können uns nicht selbst verändern. Aus uns heraus lieben, Intimität mit Gott entsteht nicht, weil wir etwas für ihn tun, sondern dort, wo ich ihn liebe, ich motiviert in Hingabe zu ihm lebe, darf ich wissen, Gott ist hundertprozentig an mich hingegeben in seiner Beziehung zu mir. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und er ist es, der uns zuerst geliebt hat. Lass dich ermutigen, so wie die Rebe am Weinstock, nah an Gott zu sein und aus dieser Verbundenheit den Herausforderungen unserer Tage zu begegnen. Denn du und ich, wir sind gemacht für diese Tage. Und mit ihm an unserer Seite können wir auch in dieser Zeit mit Perspektive leben, bestehen und Frucht bringen. Vielleicht hast du heute Jesus zum Fundament für dein Leben gemacht. Oder dich entschieden, seinen Worten dein Vertrauen neu zu schenken oder wieder vermehrt seine Nähe zu suchen und neu zu ergreifen, dass er in jeder Situation an deiner Seite ist. Lass diese Worte von Jesus im Boot in dein Herz hineingesprochen sein und geh einfach einen Schritt weiter auf deinem Weg mit Gott. Gott segne dich. Amen.